Willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Stefan Oschrath. Applaus für das Pflegepersonal als Ausdruck der Wertschätzung. So war es zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Pflegekräfte sind trotz Corona-Entspannung weiter am Limit. Kaum Zeit für Patienten, zu wenig Personal und die Bezahlung ist der Belastung nicht angemessen. RBB-Reporterin Jenny Barker hat anlässlich des Internationalen Tages der Pflegenden mit Pflegefachfrauen darüber gesprochen.
Für Mia Wolter kollidiert täglich die Idealvorstellung mit der Wirklichkeit. Die 22-Jährige ist noch in Ausbildung, bekommt dort gelehrt, wie sie medizinisch korrekt, sorgfältig und empathisch pflegt. Das umzusetzen gelingt ihr in der Praxis allerdings kaum, weil die Rahmenbedingungen fehlen.
Oft ist es so, dass einfach nur eine Minimalversorgung der Pflegebedürftigen durchzuführen ist, weil wir zu wenig Zeit für die Bedürfnisse der einzelnen Menschen haben. Diese Grätsche jeden Tag auf der Arbeit zu bewerkstelligen, ist oft sehr herausfordernd und auch emotional oft schwierig.
Gemeinsam mit anderen Auszubildenden sowie jungen Berufseinsteigern hat sie sich zum Walk of Care zusammengeschlossen. Zum Tag der Pflegenden demonstrieren sie im Berliner Invalidenpark. Dabei sind ihre Forderungen nicht neu, sie würden nur Jahr für Jahr gestellt und kaum umgesetzt, sagt Christine Vogler, Präsidentin vom Deutschen Pflegerat.
Da ist der Tag der Pflegenden fast wie der Weihnachtstag. Wir brauchen verbindliche Personalbemessungsinstrumente, wir brauchen eine vernünftige Entlohnung, wir brauchen ein vernünftiges Bildungskonzept für die Pflege in Deutschland mit Mitspracherechte im Gesundheitswesen.
Kurzum, Strukturen, in denen die Pflegenden auch mit ihren Kompetenzen finanziert werden. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung habe viel versprochen, doch Vogler fehlen die Signale der Umsetzung. Einzig ein Pflegebonus ist bisher beschlossen. Insgesamt 1 Milliarde Euro will der Bund an Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ausschütten. Für Pflegerin Silvia Habekost, die sich bereits seit 30 Jahren für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzt, eine Finanzierungsspritze nach dem Gießkannenprinzip. Es sei ungerecht verteilt und würde so Pflegende untereinander ausspielen. Für faire Tarife hingegen sei nie Geld da, ärgert sich Habekost.
Also 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr, das ist da, das geht ganz, ganz schnell. Aber halt in den Bereichen, wo wir schon lange sagen, hier, das muss einfach auch ausreichend auskömmlich finanziert werden, das schaffen sie nicht. Und dass man aus diesen Bereichen immer noch Gewinne ziehen kann, die in den Taschen der Aktionäre landen, das stimmt doch was nicht.
Deutschland hat noch immer die schlechteste Personalbemessung bei Pflegekräften im gesamteuropäischen Vergleich. Einer Studie des Sozialverbands zufolge können sich 40% der Pflegekräfte vorstellen, ihren Beruf aufzugeben. Mia Wolter und Silvia Habekost gehören nicht dazu. Noch nicht.
Der Bericht von Jenny Barke. Parken wird teurer in Berlin. Ab Herbst sollen die Preise am Parkautomaten steigen und im kommenden Jahr dann auch die für Anwohner mit Vignette. Aber es soll auch Ausnahmen geben. RBB-Reporterin Angela Ulrich informiert.
Am Parkautomaten wird in Berlin ab Herbst 1 Euro mehr pro Stunde fällig. Heißt je nach Zone statt 1 bis 3 künftig 2 bis 4 Euro. Seit 20 Jahren haben wir die Parkgebühren nicht erhöht, sagt Verkehrssenatorin Bettina Jarasch. Es werde also Zeit. Allerdings nur mit dieser Ausnahme, die Jarasch mit Innensenatorin Spranger verhandelt hat.
Es gab seit Jahren immer wieder die Beschwerden, dass gerade Leute, die eben nachts arbeiten müssen und deswegen heute noch auf ihr Auto angewiesen sind. Das wollen wir irgendwann ändern, aber die sind eben tatsächlich oft auf ihr Auto noch angewiesen, dass wir für die eine gute Lösung finden.
Und diese Lösung sieht jetzt so aus. Wer bei der Polizei arbeitet, bei der Feuerwehr, Ordnungsämtern oder im öffentlichen Gesundheitswesen und da zu nachtschlafender Zeit zur Arbeit muss, der kann kostenlos nahe des Arbeitsortes parken und muss seine konkreten Dienstzeiten nicht mehr nachweisen. Anders Privatbeschäftigte, die im Schichtdienst sind, die dürfen zwar teils auch gratis parken, müssen dies aber individuell beantragen. Ein oft langwieriger Prozess. Genau das kritisiert auch Felix Reifschneider, Verkehrspolitiker der FDP.
Ich finde es schwer erklärlich, warum Menschen, die in der Privatwirtschaft unter ganz ähnlichen Bedingungen, im Schichtdienst beispielsweise arbeiten, Einzelfallanträge stellen müssen und nicht genauso behandelt werden wie Menschen im öffentlichen Dienst.
Rechtlich sei das aber nicht möglich, sagt die Verkehrssenatorin. Und genau damit, dass gratis Parken für Schichtdienstleistende künftig unterschiedlich gehandhabt wird, hat Oliver Friederici von der CDU ein Problem.
Ich glaube zum einen, dass das rechtlich in der Tat nicht haltbar ist. Und ich vermute, das wird beklagt werden. Dann scheitert das. Da muss alles wieder umgestellt werden. Ich würde von vornherein die Finger davon lassen.
Was Verkehrssenatorin Jarasch aber nicht vorhat. Sie braucht mehr Einnahmen, um die Mobilitätswende in Berlin voranzubringen. Auch Anwohnerparken in Berlin wird teurer, dies aber frühestens im kommenden Jahr. Derzeit kostet eine Anwohnervignette gut 10 Euro pro Jahr, künftig 10 Euro im Monat. Allerdings, sagt Verkehrssenatorin Jarasch,
tatsächlich prüfen wir dabei noch, ob wir das sozial staffeln können. Das heißt, das kann man vermutlich nur machen nach der Art des Autos, ob wir das staffeln können. Das funktioniert natürlich nicht beim Kurzzeitparken, es kann aber funktionieren beim Anwohnerparken, das prüfen wir noch.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert noch deutlich höhere Gebühren beim Anwohnerparken. Ähnlich wie in Freiburg, wo Bewohner pro Jahr neuerdings 360 Euro zahlen müssen. Berlin will aber über 120 Euro nicht hinausgehen.
Der Bericht von Angela Ulrich. Deutschland steigt bis spätestens 2038 aus der Braunkohleverstromung aus. Die Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland soll innerhalb von Monaten in Richtung Null gefahren werden. Für diese Energiewende werden tausende neue Windräder, Photovoltaikparks sowie Stromtrassen in den nächsten Jahren in Deutschland geplant und errichtet werden. Im Bundestag hat die Beschlussfassung mehrerer Energiegesetze begonnen. Was all das für Brandenburg bedeutet, das weiß RBB-Reporter Thorsten Südow.
Nur noch 13 Jahre, dann soll in Deutschland der Strom vollständig aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden, erklärt Klimaschutzminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen. Darum jetzt das seit Jahrzehnten umfangreichste Energiegesetzespaket, das auch Brandenburg betrifft.
Es ist eine fundamentale Neuausrichtung des gesamten Energiesektors auf Treibhausneutralität. Wir werden die Treibhausgasemissionen damit 2030 um 65% senken und die Stromerzeugung erneuerbarer Energien damit 2030 auf 80% anheben.
Für Brandenburg bedeutet das, dass einige hundert Windräder mehr installiert werden als noch im Koalitionsvertrag 2019 vereinbart. In stundenlangen harten Verhandlungen hat Rot-Schwarz-Grün jetzt zusätzlich eine Solarflächenpflicht für gewerbliche und öffentliche Gebäude in Brandenburg beschlossen. Zwischen oft 250 Meter hohen Windrädern und dem Ortsrand soll ein Mindestabstand von 1000 Metern gelten. Auch entlang von Autobahnen und in Landschaftsschutzgebieten sollen sich, wenn notwendig, Windräder drehen, sagt CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann.
Und wenn man nicht will, dass sie unmittelbar in der Nähe zur Wohnbebauung stehen, dann muss man auch andere Flächen dafür zur Verfügung stellen. Und dazu gehören aus meiner Sicht auch die Landschaftsschutzgebiete, eher gegenüber echten Naturschutzgebieten oder Biosphärenreservaten auch nachrangig sind.
Aus Sicht des Bundesverbandes Windenergie hemme die 1000-Meter-Regel den Ausbau der Erneuerbaren, so Landeschef Jan-Hinrich Glar.
Dieses 1000-Meter-Abstandsgesetz ist völlig überflüssig in der heutigen Zeit. Ausgerechnet Brandenburg macht jetzt das noch und geht kurz vor knapp mit einer schnellen Entscheidung rein, will sozusagen die Bundesregierung und im Übrigen eine Brandenburger SPD-Politikerin Clara Geiwitz als Bundesbauministerin düpieren. Das finde ich in der jetzigen Zeit völlig unangemessen.
Die oppositionelle Linke unterstützt, anders als die ebenfalls oppositionelle AfD, den schnellen Umstieg auf Wind- und Solarenergie in Brandenburg. Alle, die in Windradnähe in Brandenburg wohnen, müssten stärker davon Nutzen haben, fordert Linken-Landtagsfraktionsvorsitzender Sebastian Walter.
Wir müssen weg von dieser Debatte, wie groß darf ein Windrad sein, wie weit muss es weg sein, sondern wir müssen dahin kommen tatsächlich, wie profitieren möglichst alle. In Brandenburg muss es die günstigsten Strompreise geben, weil wir hier viel erneuerbare Energien produzieren und wenn da ein Windrad steht, dann weiß ich, weil die da stehen, haben wir eine neue Kita, einen neuen Spielplatz oder ganz viele andere Bereiche.
Aus Sicht der Bündnisgrünen wird nun auch das oft kritisierte Windanlagengenehmigungsverfahren vereinfacht. Jetzt müsse die Energiestrategie Brandenburgs überarbeitet werden mit einem höheren Solarstromanteil und Repowering, also dem Austausch der in die Jahre gekommenen Windräder.
Der Bericht von Thorsten Südow aus Potsdam. Wegen der Tötung eines Neugeborenen wurden jetzt zwei erfahrene Geburtsmediziner vom Berliner Landgericht zu Bewährungsstrafen wegen Totschlags verurteilt. Der frühere Chefarzt und eine leitende Oberärztin einer Berliner Klinik hatten im Jahr 2010 bei einer Zwillingsgeburt das schwerstbehinderte Kind getötet nach der Geburt des gesunden Zwillings. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Zwillingsschwangerschaft der 26-jährigen Berlinerin war hochrisikobehaftet. Einer der beiden Föten war wohl schwerstbehindert. Die Schwangere wollte abtreiben und hätte alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Doch schwierig wäre es gewesen, dabei den gesunden Fötus zu retten. Die beiden angeklagten erfahrenen Geburtsmediziner hatten schließlich bei überraschend einsetzenden Wehen zuerst das gesunde Neugeborene mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht, dann mit einer Injektion den zweiten schwerstbehinderten Zwilling getötet. Allerdings nach dem Einsetzen der Geburt. Deshalb waren die beiden Ärzte wegen Totschlags zu Bewährungsstrafen von 18 und 21 Monaten verurteilt worden. Sie waren in Revision gegangen, doch das Urteil hatten die Richter des Bundesgerichtshofs bestätigt. Die beiden Geburtsmediziner hätten nicht straffrei ein Embryo abgetrieben, sondern nach dem Eröffnen des Uterus ein Neugeborenes mit der Injektion getötet. Staatsanwältin Silke van Sweringen.
Zur Rettung des gesunden Zwillings bestand keine Notwendigkeit, den erkrankten Zwilling zu töten, weil die Angeklagten das gesunde Kind zunächst zur Welt gebracht haben und abgenabelt haben und das dann damit insofern in Sicherheit war. Und erst dann kam es zu der Tat, zu der Tötung des zweiten Zwillings.
Kurz nach der Tötung des weiblichen Neugeborenen im Juni 2010 hatte es eine anonyme Anzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft gegeben. Neben dem kopierten Operationsbericht war zu lesen: Ich ertrage die Spätabtreibungspraxis in der Klinik nicht mehr, schrieb der mutmaßlich in der Geburtsklinik Mitarbeitende. Doch die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen die beiden Ärzte ein. Fast 4 Jahre später kam das nächste anonyme Schreiben und jetzt begann die Berliner Staatsanwaltschaft zu ermitteln. 2019 wurden die beiden Ärzte wegen eines minderschweren Falles des Totschlags verurteilt und der Bundesgerichtshof bestätigte es. Nur ihre Strafhöhe musste heute um 2 Monate gemildert werden. Das damals gesund geborene Mädchen erlebe in Kürze den 12. Geburtstag, so die Verteidiger der Ärzte. Nur mit dem Tod ihrer schwerstbehinderten Schwester bei der Geburt damals hätte größtmögliche Sicherheit für sie erreicht werden können. Staatsanwältin von Sweringen erwiderte unter anderem, das gesunde Zwillingskind sei bereits damals abgenabelt gewesen, bevor die tödliche Kaliumspritze der behinderten Schwester verabreicht worden sei. Bewährungsstrafen von 1 Jahr und 4 Monaten für die leitende Oberärztin, 1 Jahr und 7 Monate für den Mitangeklagten, der 2010 noch Chefarzt war. Wenn das Urteil diesmal rechtskräftig wird, muss überprüft werden, ob den beiden Ärzten ihre Approbation entzogen wird.
Der Bericht von Ulf Morling und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.